C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Die gemeinsame EU-Entwicklungspolitik nach Covid-19, Quo Vadis? Die Corona-Krise und ihre Folgen beschäftigen uns in dieser Ausgabe von C3 Radio. Ich habe mit Michael Obrowski von der ÖFSE, der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, über aktuelle Tendenzen und Herausforderungen für die Entwicklungspolitik der Europäischen Union im Zusammenhang mit Covid-19 gesprochen. Michael Obrowski ist stellvertretender Leiter der ÖFSE und Lektor an der Uni Wien am Institut für internationale Entwicklung. Bei C3 Radio begrüßt Sie Jürgen Plank. Der Hintergrund zum Thema: Corona hat in vielen Bereichen, man denke an die Fleischindustrie bzw. Pflege, strukturelle Schwächen aufgezeigt. Auch die Europäische Union hat sich kurzfristig verändert. Die Grenzen wurden geschlossen und es gab die Rückkehr zu nationalstaatlichem Agieren. Über die Art von Zuschüssen oder Krediten für einzelne Länder wird in den nächsten Monaten unter dem Vorsitz von Deutschland diskutiert werden. Wie Geld nun europäisch investiert werden soll, ist ebenso eine Streitfrage. Schon jetzt ist klar, die Corona-Krise wird sich weltweit auch in einer massiven Wirtschaftskrise manifestieren. Ein Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung hat herausgearbeitet, die Corona-Krise wäre auch eine Krise der Intellektuellen. Die würden in ihren längst bekannten Denkgebäuden verhaftet bleiben und diese auf die Corona-Situation anwenden, obwohl dies eine Umbruchszeit zu sein scheint, die vielleicht neue Ansätze braucht. Eine erste Zwischenbilanz ergibt aber auch, dass Länder mit Institutionen, denen die Menschen vertrauen, tendenziell besser durch die Krise gekommen sind. Wie sieht es diesbezüglich mit internationalen Organisationen aus? Könnte die Corona-Krise auch zu einer Krise von Institutionen werden? Dazu Michael Obrowski.
Ich glaube, das kann man noch nicht so momentan beantworten, aber die Gefahr sehe ich durchaus, dass hier vor allem die Kommission, sage ich einmal, durchaus plus andere europäische Institutionen, nachgeordnete Institutionen in eine Krise kommen könnten. Die Gefahr sehe ich vor allem deshalb, weil die Kommission hat zwar relativ rasch im April reagiert auf die Covid-Pandemie und hat mit vor allem verschiedenen Vorschlägen für einen Wiederaufbauplan, aber vor allem für die europäische Gemeinschaft reagiert und beschäftigt sich derzeit vor allem sehr stark mit sich selbst. Und sehr viele wichtige Themen, die im letzten Jahr eigentlich schon liegen geblieben sind, sind auch heuer wieder liegen geblieben und sind nicht bearbeitet worden. Ich nenne nur beispielsweise den gemeinsamen Haushalt. Hier ist nicht wirklich etwas weitergegangen. Im Gegenteil, wir haben jetzt das Problem, dass der gemeinsame Haushalt für das Jahr 2021 bis 2027 gemeinsam mit dem Wiederaufbauplan diskutiert wird. Oder beispielsweise der ganze Bereich Kooperation mit dem globalen Süden. Wir müssen nur bedenken, heuer läuft eigentlich der Kooperationsvertrag der EU mit Afrika, Asien, der Karibik aus und Lateinamerika aus. Und es ist notwendig, hier ein neues Abkommen zu schließen. Auch das hätte eigentlich im letzten Jahr schon vorangetrieben werden sollen. Darüber hinaus würde ich da auch nur skizzieren wollen, dass sich die alte Kommission ja eigentlich, bevor sie abgelöst wurde, sehr stark mit Fragen der Zukunft Europas auseinandergesetzt hat, die jetzt total von der Covid-Krise überlagert worden sind und die jetzt eigentlich neu gestellt und anders gestellt werden müssten. Und ich sehe da schon das Problem, dass natürlich der Aufbauplan der EU in erster Linie auf die Wiederherstellung der europäischen Wirtschaft abzielt. Das heißt, wir diskutieren jetzt diese berühmten 750 Milliarden rein technisch. Wie werden wir das finanzieren? Soll das eher über Kredite oder über Zuschüsse bewerkstelligt werden? Soll die EU in die Lage versetzt werden, also die Kommission in die Lage versetzt werden, eigene Steuermittel aufzunehmen und, und? Das sind alles wichtige Fragen. Wenn wir uns aber gleichzeitig auch dem Problem stellen müssen, dass hier eigentlich die zukünftige Rolle Europas in der Welt auf dem Spiel steht, dann müsste hier jetzt schon viel stärker die Möglichkeiten Europas diskutiert werden. Wie kann Europa mit seinen Partnerländern auch für den Wiederaufbau der Partnerländer Sorge tragen und diese Partnerschaft sozusagen tatsächlich mit Leben füllen? Vor allem deswegen, weil die Pandemie eigentlich jetzt erst im globalen Süden so richtig losgeht. Das heißt, bis jetzt waren die Folgen ja gar nicht so abschätzbar und langsam sehen wir eigentlich erst, welche Folgen hier global auf uns zukommen.
Die Folgen werden wir sowieso erst in den weiteren Jahren sehen und abschätzen können und das wird uns wahrscheinlich noch Jahre beschäftigen in den verschiedensten Feldern, auch in der EZA. Welche in einem positiven Szenario gedacht, welche Schritte würden Sie sich denn wünschen, damit insbesondere auch dieses Verhältnis zu den Ländern des Südens sich positiv entwickelt nach dieser Krise in den nächsten Jahren?
Also ich gehe davon aus, dass es sicherlich notwendig sein wird, zunächst einmal die humanitäre Hilfe und die Katastrophenhilfe entsprechend aufzustocken, um hier für die dringendsten Fälle auch Geld bereitstellen zu können. Und dann wird es in Zukunft vor allem auch darum gehen, auch die verschiedensten Instrumente, die die Kommission für die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden bereitstellt, auf die Krise und die Folgen der Krise besser anzupassen. Ob das jetzt Kreditfinanzierungen sind oder ob das Zuschüsse sind, das muss man case by case sicher diskutieren. Es geht hier nicht nur ausschließlich darum, dass wir jetzt die Quantität diskutieren, sondern es muss auch darum gehen, dass man eine andere Form einer globalen Partnerschaft, so wie sie bei dem Referenzrahmen der Sustainable Development Goals definiert ist, dass man das umsetzt. Es geht darum, dass möglichst rasch auch im Rahmen der Europäischen Kommission und in der Arbeit der Europäischen Kommission die Ziele der nachhaltigen globalen Entwicklung besser umgesetzt werden. Die Europäische Kommission hat ja jetzt als Schwerpunkte den neuen Green Deal und Digitalisierung. Das sind sicher wichtige Aspekte und Bereiche, die aber in einem globalen Zusammenhang gedacht werden müssen, inklusive der sozusagen sozialen Auswirkungen. Gerade die Covid-19-Pandemie hat uns ja sehr schnell und sehr gut gezeigt, dass bestimmte Bereiche und Sektoren der Arbeit besonders wichtig sind, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Das betrifft nicht nur den Gesundheitsbereich, das betrifft vor allem auch den ganzen Bereich Pflege, das betrifft vor allem auch die Nahrungsmittelproduktion, die Nahrungsmittelherstellung und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht sehr deutlich, wie diese verschiedenen Sektoren eigentlich zusammenhängen und hier gilt es im Sinne auch der nachhaltigen globalen Entwicklung mehr und stärker eine kohärente Politik für eine globale nachhaltige Entwicklung umzusetzen und das tatsächlich auch in allen verschiedenen Sektoren mitzudenken.
Ein Beispiel herausgreifend, im Moment sieht es vielleicht noch nicht ganz optimal aus, wenn man jetzt nochmal an die Institutionen denkt und an die Förderung von einzelnen Ländern. Also in Venezuela zum Beispiel wurden Gelder vom IWF nicht genehmigt. Venezuela ist natürlich sowieso schon seit Jahren in einer tiefen Krise. Jetzt kam auch noch heuer der dramatische Verfall des Ölpreises dazu. Also da gibt es sowohl eine soziale, eine gesundheitliche, eine ökonomische Krise und eine politische Krise. Wie würden Sie denn diesen Komplex sehen? Also dieses Beispiel, ist das ein Ausreißer nach unten sozusagen? Oder zeigt das schon
es könnte auch in die Richtung gehen, dass man da vielleicht eben nicht genug Gelder zur Verfügung stellt an die Partnerländer, an die Länder des globalen Südens.
Venezuela ist sicherlich ein besonderes Beispiel, aber wie Sie richtig sagen, handelt es sich sozusagen nicht um ein Einzelbeispiel, sondern wir werden bei sehr vielen, vor allem bei jenen Ländern, die von Rohstoffen und von der Extraktion von Rohstoffen und vom Export von Rohstoffen abhängig sind, einen enormen wirtschaftlichen Rückfall erleben, der dann selbstverständlich auch enorme Auswirkungen auf die Einkommen der Bevölkerung und hier vor allem auf die Einkommen der ärmsten Bevölkerung nach sich ziehen wird. Es ist ohne Zweifel so, dass nicht nur im Bereich der erdölproduzierenden Länder das Einkommen, die Möglichkeiten der Regierung sozusagen tatsächlich Steueraufkommen zu generieren geringer werden wird, sondern dass wir natürlich auch bei den agrarischen Rohstoffen zunächst zwar keine Absatzprobleme haben, aber Produktionsprobleme sehen werden. Und ich glaube, man muss ganz einfach zur Kenntnis nehmen, dass die ökonomischen Auswirkungen nicht durch Entwicklungszusammenarbeit in irgendeiner Form korrigiert werden können, sondern es wird hier politische Maßnahmen brauchen, um diese globale Krise auch global zu bewältigen.
Gleich bei den SDGs bleibend, die Pandemie, haben wir schon kurz angesprochen, wird auch eine ökonomische Krise mit sich bringen. Die Rezession weltweit ist klar, die wird kommen. In einem Artikel im Lateinamerika Anders habe ich gelesen, dass auch die SDGs sozusagen massiv gefährdet sind und dass es möglicherweise schon heuer oder nächstes Jahr soweit ist, dass man sich von dieser Umsetzung bis 2030 verabschieden wird müssen. Wie würden Sie denn das einschätzen? Inwiefern sind denn die SDGs und deren Umsetzung tatsächlich gefährdet durch diese Krise?
Die sind tatsächlich gefährdet, weil in einer Krise sozusagen immer der Automatismus sofort in Kraft tritt, dass man mal zunächst nationale Lösungen einmal erwägt und auf den Tisch legt und die globalen Lösungen einmal verdrängt und sagt, das können wir uns jetzt gar nicht leisten. Vor allem der Wirtschaftsaufschwung derzeit. Wir hören schon ja natürlich aus verschiedenen Wirtschaftskreisen, dass also jetzt primär geht es um Wirtschaftswachstum und weniger um den New Green Deal. Auch hier wird die EU sehr stark gefragt sein, dieses Thema New Green Deal nach wie vor aufrechtzuerhalten und nicht ausschließlich sozusagen auf rein ökonomisches Wachstum zu setzen, sondern die große Chance, das jetzt zu verknüpfen mit grünen Arbeitsplätzen, mit ökologisch nachhaltigen Arbeitsplätzen. Das heißt, diese Transformation könnte durchaus auch jetzt als Chance begriffen werden, wegzukommen oder schneller wegzukommen, wenn man möchte, von der sehr stark auf Erdöl konzentrierten Wachstumsdenken.
Schon vor der Corona-Krise haben wir hier im C3 auch bei verschiedensten Veranstaltungen eine ideologische Krise Europas, der EU, festgemacht und diskutiert. Hat Covid-19 möglicherweise diese Krise noch verschärft und befördert? Und wie würden Sie denn das sehen? Hat diese Krise einfach uns den Spiegel nochmal vorgehalten, was man in der EU anders machen soll und was sollte das sein?
Diese Krise hat auf alle Fälle Europa allgemein sozusagen nicht nur gezeigt, dass ein anderes Denken möglich ist. Also dieser Shutdown, der da passiert ist, hat ja auch als Folge, dass man sieht, manche Veränderungen gehen doch, wenn man politisch möchte. Wir haben gesehen, dass also die Politik viel stärkere Handlungsspielräume hat, wenn sie möchte, als das in den vergangenen Jahren überhaupt nur denkbar war. Und das ist natürlich ein sehr schmaler Grat, weil wir das innerhalb einer demokratischen Verfassung auch machen müssen. Das sind die Risiken, aber hier gibt es durchaus auch große Chancen, um einen bestimmten politischen Handlungsspielraum im Sinne einer globalen, nicht nur europäischen, globalen Transformation besser nutzen zu können. Derzeit sind allerdings sozusagen sehr viele politische Entwicklungen, die in eine andere Richtung gehen. Ob das jetzt die Vereinigten Staaten, ob das jetzt Brasilien ist. Da hat die Krise zwar auf der anderen Seite gezeigt, dass die nationalen, nationalistischen Lösungen teilweise nicht so funktionieren und hat das relativ deutlich auch zutage gebracht. Ja. Aber die Kommission und vor allem die europäischen Mitgliedstaaten sind derzeit gefordert, eine gemeinsame globale Lösung zu entwickeln und nicht sozusagen jetzt nur nationale Lösungen voranzutreiben und sozusagen nur den Blick auf kleine Detailfragen zu lösen. Was gefragt wäre, ist sozusagen natürlich eine größere visionäre politische Perspektive, die es ansatzweise durchaus gibt, die aber sozusagen natürlich auch demokratisch legitimiert umgesetzt werden muss und nicht von oben verordnet werden kann.
Global ganz groß gedacht, gibt es auch schon Stimmen, die meinen, man sollte doch einen globalen Wohlfahrtsstaat ausrollen, ein Grundeinkommen wirklich für alle Menschen, sozusagen eine konsequente Weiterführung der SDGs, nachhaltige Entwicklung, Bildung etc. für alle. Ist das zu groß gedacht? Ist das unmöglich? Ist das eine Utopie?
Also die ganzen Diskussionen über das bedingungslose Grundeinkommen sind nicht einmal in Europa, sage ich jetzt einmal, so umsetzbar oder werden auch von der jeweiligen Bevölkerung nicht getragen. Es gibt verschiedenste, auch positive Versuche in einigen Ländern, die gezeigt haben, dass das sicherlich eine Möglichkeit wäre, hier die Wirtschaft besser anzukurbeln. Ob das gesamt global funktionieren würde, wage ich derzeit nicht zu beurteilen. Da bin ich mir nicht sicher, ob es da die Bereitschaft gibt, politisch sich auf so etwas überhaupt einzulassen. Es gibt ja verschiedenste auch Berechnungen, die sagen, wenn man nur zu einem bestimmten Prozentsatz die gesamten Aktienspekulationen und so weiter besteuern würde, so wie die Tobin Tax das vorgesehen hätte, dann könnte man in Deutschland beispielsweise ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren. Wir werden aber in Folge dieser Krise sicherlich auch einen entsprechenden Rückgang der Aktienmärkte feststellen müssen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die Ungleichheit durch die Krise weiter verstärkt wird. Also die Auswirkungen für die ärmste Bevölkerung ist weitaus dramatischer und weitaus schlimmer als für die Bevölkerung, für die Mittelschicht und für die reiche Oberschicht.
Bernhard Tröster hat das ÖFSE Briefing Paper Commodity Dependent Countries in the COVID-19 Crisis veröffentlicht. Er zeigt, dass insbesondere vom Rohstoffexport abhängige Länder, die gleichzeitig auch Lebensmittel importieren müssen, von COVID-19 betroffen sind. Einerseits wegen einer wegbrechenden Nachfrage, andererseits wegen sinkender Rohstoffpreise. Bernhard Tröster schreibt, Zitat: The current crisis highlights once more that heavy dependence on commodities is a major limiting factor to economic and human development. Since the vast majority of low and middle income countries are commodity dependent, this structural weakness should be a global concern. Zitat Ende.
Das sind gleichzeitig auch wiederum die Länder, das ist auch ein Spezialthema von Ihnen, wie ich weiß, in die viele Remittances fließen, also Rücküberweisungen, die durch diese Pandemie ja wohl auch zurückgegangen sind, weil ja dieser internationale Arbeitskräfteaustausch auch zum Stillstand gekommen ist, nahezu. Wie würden Sie denn diesen Komplex sehen?
Die Remittances sind ein Bereich, der eigentlich in der gesamten Entwicklungsfinanzierung in den letzten 10, 20 Jahren erst in den Mittelpunkt oder in den Vordergrund gerückt ist. Und es hat sich gezeigt, dass eigentlich die Summe der Remittances ungefähr dreimal so hoch ist wie die gesamte öffentliche Entwicklungszusammenarbeit der westlichen Industrieländer. Das heißt, hier rechnet die Weltbank mit einem Rückgang von ca. 15-20% reduzierten Mittel. Das wird natürlich vor allem für den Konsum in den Ländern und dann wirtschaftliche Folgen haben, weil Länder wie die Philippinen beispielsweise ja sehr aktiv quasi die Migration entsprechend steuern, weil der Anteil an Remittances ein wichtiger Bestandteil des gesamten Volkseinkommens ist. Also das ist noch, da fehlen noch natürlich Daten, aber finanziell wird das weitaus drastischere Auswirkungen auf die Haushaltseinkommen sozusagen in den Ländern haben, als der Rückgang der Entwicklungszusammenarbeit, mit dem auch zu rechnen ist, weil natürlich in den Budgets Steigerungen für Entwicklungszusammenarbeit nicht zu erwarten sind.
Ein Appell zum Abschluss, was würden Sie sich wünschen, was wäre dringend zu tun?
Nachdem beim letzten Europäischen Rat es nicht gelungen ist, eine Einigung zu finden zwischen den Regierungschefs und Regierungschefinnen um den Wiederaufbauplan und das gemeinsame Budget der EU 2021 bis 2027 zu beschließen und weiterzubringen, wäre es notwendig, dass jetzt im Juli hier ein Kompromiss gefunden wird und ein Beschluss formuliert wird, weil sonst werden auch jene Finanzmittel, die jetzt angedacht sind, frühestens, wenn nicht später, ab 2021 erst ausbezahlt werden können. Wir wissen, wer rasch hilft, hilft doppelt. Insofern wird es vor allem für die Partnerländer im globalen Süden wichtig, dass die, obwohl ich vorher gesagt habe, geringen finanziellen Mittel zumindest einmal fließen können und dass Europa überhaupt reagieren wird können. Sonst, glaube ich, wird es geradezu fahrlässig, wenn Europa hier zwar Strategien, Pläne und so weiter ankündigt, aber aus einem fehlenden gemeinsamen System heraus sich ausschließlich auf die eigenen Probleme konzentriert, diese nicht lösen kann und den globalen Kontext vollkommen außer Acht lässt. Das entspricht sicher nicht den Überlegungen, dass die Rolle Europas in der Welt in Zukunft gestärkt werden soll. Und das war ja auch ein wichtiger Aspekt, den die neue Kommission bei ihrem Antritt sozusagen in den Vordergrund gerückt hat. Derzeit wird es notwendig, rasch zu reagieren, um hier als Europa überhaupt eine bestimmte Rolle in dieser Welt wahrnehmen zu können, nämlich eine Führungs- und eine positive Rolle. Andernfalls besteht die Gefahr, dass diese Rollen, dieses Vakuum von anderen genutzt wird.
Ich habe gestern mit der Psychologin Leibowitz hier ein Interview gemacht und die hat in ihrem Buch geschrieben, Wandel braucht Klarheit. Und im Moment ist ja eine Umbruchsphase, wir haben jetzt drüber gesprochen, die sich auf vielen Ebenen abspielt, politisch, ökonomisch, sozial, auch in der EZA. In einer Umbruchsphase gibt es aber wenig Klarheit. Wie sehen Sie da vielleicht auch die Aufgabe der ÖFSE, oder das C3 hier, diese Klarheit zu generieren?
Also ich glaube, Wandel braucht nicht nur Klarheit, sondern Wandel braucht vor allem auch Visionen und entsprechende Alternativen, um zeigen zu können, Transformation wäre möglich und hier gibt es Lösungen, hier gibt es genug Ideen. Das Dilemma ist sicherlich, dass der ganze Bereich internationale Entwicklung sehr komplex ist und nicht so einfach reduziert werden kann auf ganz einfache Antworten. Aber ich glaube schon, dass es durchaus hilft, hier konstruktive Kritik anzubringen in Form von entsprechenden Briefing Paper, Kommentaren und so weiter, die auch unterstützend für bestimmte globale Visionen stehen. Politiker, glaube ich, brauchen und Politikerinnen selbstverständlich brauchen auch den Mut, um globale Visionen besser verkaufen zu können. Und da können wir Ihnen durchaus sozusagen eine entsprechend theoretische Fundierung anbieten.
sagt Michael Obrowski, stellvertretender Leiter der ÖFSE. Ich habe mit ihm für die heutige Ausgabe von C3 Radio über das folgende Thema gesprochen: die gemeinsame EU-Entwicklungspolitik nach Covid-19. Quo vadis? Abschließende Hinweise. Für die Ausgabe 2 2020 von International, der Zeitschrift für internationale Politik, hat Michael Obrowski den Artikel Die Misere der österreichischen Entwicklungspolitik geschrieben. Siehe www.international.or.at. Das Briefing Paper Commodity Dependent Countries in the COVID-19 Crisis von Bernhard Tröster kann auf www.ofse.at abgerufen werden. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat auf Radio Orange 94.0 und ständig als Podcast auf c3radio.potspot.de bzw. www.zentrum3.at. Zurzeit läuft die Ausschreibung für den C3 Award. Das ist ein entwicklungspolitischer Preis für vorwissenschaftliche Arbeiten. Informationen dazu genauso wie zur C3-Bibliothek und zu allen anderen Angeboten des C3-Zentrums in der Sensengasse 3 finden Sie auf www.zentrum3.at. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.